Dankeschön. Ja, Harold und ich freuen uns auch, heute hier zu sein bei euch. Und ja, wie immer, wir sind viel verreist. Und wir waren vor ein paar Wochen in Island. Wir sind mit einem Schiff drumherum gereist, drumherum gefahren. Und das war sehr, sehr spannend. Und heute haben wir als erstes Lied die 1000 Gründe zu danken gesungen. Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich jetzt ein Zeugnis geben. Nämlich, wir waren in einem Fährterminal und ich hörte plötzlich unter diesen vielen Menschen, die dort saßen, weil sie ein freies WLAN bekamen dort an diesem Ort. Viele aus dem Schiff und von der Mannschaft von dem Schiff. Und plötzlich kam dieses Lied. Ich wusste, es ist ein christliches Lied, ich kenne das. Ich dachte, wie heißt das denn nochmal wieder? Und und das wusste ich erstmal nicht. Und ich guckte herum, wer macht dieses christliche Lied aus, diese viele, viele Menschen. Und ich dachte, ich muss diese Person ansprechen und sagen, wie großartig sie Musik hören zu Gott, hier in einem Fährterminal. Und so ging ich dann auf eine Frau zu. Ich dachte, sie war es. Und sie schaute mit so einem Blick, als ob sie mich töten wollte. Ich dachte, sie ist es ja nicht. Ich ging zurück auf meinen Platz und ich dachte, wie hieß das denn? Wie hieß das denn? Und dann fiel mir den Chorus ein und dann habe ich das einfach diese paar Worte in den Google gegeben und dann kamen dann 1000 Gründe zu danken. Ich wusste, ja, das ist das Lied. Und dann habe ich in mein Handy das Lied gefunden auf YouTube und dann habe ich es angeschaltet und so laut wie mein Handy das überhaupt spielen konnte, habe ich das über diesen ganzen Saal dann spielen lassen. Und die meisten guckten ein bisschen sauer und dachten, warum macht sie hier so ein Krach? Aber an einem Tisch sah drei Männer, das waren auch von der Mannschaft, von dem Schiff, eigentlich wahrscheinlich von dem Maschinenraum und so, solche Leute, Philippinen. Und ja, und sie schauten und sie guckten und sie lächelten. Und ich dachte, die sind es. Und ich machte zu denen so und sie machten das zurück. Und ich ging dann rüber und konnte denen einfach ermutigen, dass das wäre so super, dass sie so Lieder hören, dass Gott sie liebt. Und ja, ich erinnerte mich gerade dran, aber ich wollte euch das mitgeben, weil egal wo du bist und mit wem du bist, du kannst Menschen ermutigen. Und in den Liedern heute Morgen haben wir so viel über, ja, wir können unsere Sorgen an Gott abgeben. Und das ist dann so wichtig. Und wir wissen, die Menschen haben so viele Sorgen, so viel Not, persönlich sowie die Ängste in der Welt. Aber wir haben einen großen Gott. Und wir wissen, wo die Antworten sind. Und wir wissen, er leitet und führt. Ja, und wir geben uns hin und er wirkt an uns. Ja, was für schöne Lieder heute Morgen. Dann war das zweite Lied. Das war, da kam die Fülle der Kraft kam da. Wisst ihr, was heute Morgen geschah? Wir waren unten beten. Vor dem Gottesdienst sind immer einige, die beten. Und die Beate war da und sie hat dann für mich ein Gebet gesprochen, dass meine Worte dann gesegnet wäre im Geist und so vom Herrn für euch, für den Predigt. Im gleichen Moment bewegte die Karin nur ihr Arm, sie auf der anderen Seite, ich kriegte das so mit aus dem Augenwinkel, sie bewegte ihr Arm in so eine Segensbewegung, als ob sie mich auch segnen wollte, während Beate betete. Und was geschah? Ich hörte aus Karins Richtung eine richtige Wusch, wie ein Wind, in diesem Ohr. Und ich machte die Augen auf und ich dachte, ist das ein Durchzug hier? War ja kein Durchzug. Das war von Gott. Sie hat mich gesegnet. Sie ist voll Kraft des Heiligen Geistes. Und das traf mich dann in diesem Moment, bei diesem Gebet. Halleluja. Das ist doch gut, dass so wirkt unser Herr. Und so, Karl, wenn du ein Segensgebet brauchst mit viel Kraft, dann kannst du das vielleicht machen noch heute Morgen. Dann fragst du Karin, bitte bete für mich, ich brauche das. Und sie kommt dann nach vorne und betet für euch. Ja, weil das ist einfach total kraftvoll. Ja, aber nicht nur Karin. Ja, sie kann das, weil der Geist Gottes lebt in ihr und er macht das. Und wer lebt in euch? Er lebt in euch. Er ist der Lebendige, ja. Und wir können auch füreinander beten, auch mit Macht und mit Kraft und Gott wirkt. Und das ist so, so gut. Okay, dann kommen wir zu dem dritten Lied. Entschuldigung, ich gebe erstmal jetzt Zeugnis und nicht Predigt. das dritte Lied. Du tust große Wunder. Ja, das tut unser Gott. Und wisst ihr, ihr dürft eure geistlichen Augen aufmachen. Er tut große Wunder hier und jetzt bei euch. Ja, weil diese Gemeinde wird wachsen. Es wächst. Es werden mehr als doppelt so viele Leute hier sein. Ja, wenn zwei Gemeinden zusammenkommen, ja, und dann sind andere Leute ganz neugierig, was ist da los, die kommen auch noch. Wow! Sumi und ich, wir haben gebetet einmal hier für die vielen leeren Stuhlen und gesagt, jeder Stuhl sollte belegt werden, Herr, komm, fülle diese Stühle, fülle diesen Raum. Wow, der macht das jetzt. Er macht es. Halleluja! Freut ihr euch drauf? Halleluja! Wisst ihr, ich brauche eine Helferin. Oh, eine Helfer tut es auch. Ich kann es nur halten. Also. Dankeschön. So, das ist so. Ihr seid Gemeinde. Das seid ihr. Ja? Und das sind alle eure Stärken. Aber ihr habt auch Schwächen. Amen. Amen. Das ist die Family Church. Die haben auch Stärken und Schwächen. Und was macht Gott? Er bringt zusammen. Und ihr werdet euch ergänzen. Und das ist sein Plan. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Nur, danke Schatz. Nur, wir kennen das eigentlich, wenn Menschen zusammenkommen, die älter sind, in einer Eheverbindung. Wenn man älter ist und heiratet, das ist schwerer, weil man sich so eingelebt ist in allem, was man macht. Es ist etwas schwerer, dieses Zusammensein, als bei ganz jungen Menschen, die alles irgendwie ganz neu von Anfang beginnen. Das glaube ich schon. Und deswegen ist das hier auch vielleicht etwas schwerer für Sachen, die so viele Jahre gelaufen sind. Aber Gott wird neu machen und ihr dürft ihm vertrauen und ihr habt die Weisheit. Ihr habt Weisheit, ja, durch Lebenserfahrung, alleine durch die Lebenserfahrung, noch viel mehr natürlich, durch die Tiefe des Geistes. Ja, und das ist dann so, so gut. Ihr habt das und könnt dann richtig zu Rat und Tat dastehen und Neues wird kommen, Neues wird aufgebaut. Ich bin total gespannt und ich freue mich riesig für euch. Ich finde das stark. So, jetzt kommen wir zu dem Predigt. Mein Predigtthema ist Rendezvous in der Wüste. Was machst du, wenn du in schwierigen Zeiten kommst? Wahrscheinlich schreist du zu Gott. Gott, bitte hilf mir. Aber du sagst vielleicht, Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum tust du das? Und wenn du das tust, dann musst du dich nicht entschuldigen, weil du bist einfach ehrlich. In der Bibel lesen wir viel von Menschen, die Fragen stellen. Zum Beispiel Abraham. Abraham fragte Gott, wo bleibt doch das Kind, das du mir versprochen hast? Oder Mose fragt, wie ist dein Name? Wenn du mich senden willst, was soll ich sagen? Wer bist du? Oder Jesus. Jesus betete und fragte, ob es nicht einen anderen Weg geben würde. Und er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das musste Gott natürlich, weil Gott ist heilig. Und in dem Moment trug Jesus die Sünde der Welt. Aber der Vater war nie weit entfernt. Und Jesus vertraute dem Vater und er gab seinen Geist in die Hände des Vaters, weil Gott einen perfekten, vollkommenen Plan hat. Wir haben die Antworten auf unsere Fragen nicht, aber wir vertrauen einem großartigen Gott. Er ist unser himmlischer Vater. Und wir leben in total turbulenten Zeiten, aber Gott ist am Wirken. Er tut alles für den Besten seiner Kinder. Ich möchte den Prophet Hosea anschauen. Der Prophet Hosea lebte auch in ganz turbulenten Zeiten. Das ist einer von den Propheten, ein kleiner Prophet im Alten Testament. Das Volk opferte an den Baal. Sie glaubten nicht an Jahwe. Sie waren richtig abgefallen und brachten ihren Opfer zu Baal. Es gab Tempelprostituierten. Sie bezahlten ihr Gelder und dann schliefen sie mit die Frauen im Tempel und dann hieß, dann wirst du Fruchtbarkeit erleben in dein Leben, aber auch ja, auf die Felder. Ja, und Gott sagte, das lesen wir in Hosea 2, 14 bis 15, die Weinberge und Obsthähne, die sie von ihren Liebhabern als Lohn für ihre Dienste erhalten hat, will ich verwüsten. Ich mache sie zu wildem Gestrüpp. Die Tiere sollen kommen und die Früchte fressen. Ich werde sie für die vielen Tage bestrafen, an denen sie ihren Baals, Bildern, Rauchopfer verbrannten. Sie zog sich ihre Ringe und ihren Schmuck an und ging hinaus, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen, spricht der Herr. So, die haben Gott wirklich vergessen und er sieht das und das gefällt ihm nicht. Und wir sind hier im Tal Achor, das bedeutet Tal der Ärger. Und Hosea war ein Prophet und er bekommt eine Arbeitsbeschreibung und das ist am Anfang von seinem Dienst. Ja, das ist das erste Mal, dass Gott quasi zu ihm spricht. Und Gott sagt zu ihm, ja, heirate eine Hure, eine Prostituierte, und sie wird dich nicht treu bleiben. Stellt euch das mal vor. Ja, das können wir lesen in Hosea 1, Vers 2. Als der Herr anfing zu reden, durch Hosea sprach er zu ihm, geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. So, das war schrecklich für Hosea. Er war ein Gottesmann. Ja, er gehorchte Gott. Er vertraute ihm. Ja, und dann machte er das tatsächlich. Er heiratete die Gomer. Und sie war ein Prostituierte. Und sie ging auch, sie war nicht treu, sie ging weg dann auch mit anderen Männern. Und prophetisch ist das Bild für Israel. Das Bild, ja, sie drehten Gott den Rücken zu. Sie verließen ihre erste Liebe und gingen fremd, indem sie falsche Götter verehrten. Und dann kam der Befehl von Gott, Hosea, nimm deine Frau zurück. Wow. Das ist ein Zeichen der Liebe Gottes, seine Sehnsucht, uns zu retten. Ja, Hosea sollte seine Frau zurücknehmen. Gott wollte sein Volk auch zurücknehmen an seinem Herzen. Und ja, das ist eine Herausforderung auch für uns, zu wissen, wir sehen, was in der Welt los ist, was manchmal vielleicht in unserem persönlichen Leben ist. Und Gott ruft einfach, er vergibt. Er möchte, dass wir umkehren, zu ihm kommen und freut sich, wenn wir das dann auch tun. Es ist auch ein Aufruf, die weltlichen Kultur nicht zu verinnerlichen. Ja, es ist ein Ruf zur Heiligkeit. Wir sind ausgesondert, wir sind besonders, weil Gott in uns lebt. Ja, und wir haben eine ganz edle Aufgabe. Und wir erkennen Gottes Herz. Wir lesen in Hosea 2, Vers 16, dass Gott sagt, doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. In einer anderen Übersetzung steht darum, siehe, ich will sie locken. Ich will sie in der Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Ja, der Herr will uns verführen. Wir sind so geliebt. Er zeigt uns seinem Herzen. Und er führt uns in die Wüste. So, wenn wir jemanden in die Wüste schicken, ist das nicht besonders gut, oder? Wir meinen das nicht so gut, wenn ich jemanden in die Wüste schicken will. Aber bei Gott ist es anders. Ja? Wir dürfen wissen, Gott ist dort in der Wüste. So, wenn wir Wüstensituationen erleben, auch gerade jetzt, Gott ist da in dieser Situation. Und ja, wir haben alles, ja, solche Sachen erlebt, so eine Wüstensituation, und können bestimmt nachher berichten, ja, Gott war da. Aber in der Wüste selber war es schwierig. Aber das ist oft intensive Zeiten mit Gott. Wir denken an den biblischen Israel. Das war das Land, wo Milch und Honig fließen. Und wir stellen uns dann so ein fruchtbares Land mit Getreide, Früchten, Milch und Honig vor. Aber damals war nur 30% des Landes Land des Honigs. 30%, da gab es Landwirtschaft, Trauben, Oliven, Granatäpfel und so weiter. Und 70% des Landes war Wüste. Wir kennen das auch aus der Schrift, die Zinwüste, der Negev, Paran, die judäische Wüste. Und dort gab es die Hirten. Und die Hirten waren immer auf der Suche für Weideland, für ihren Herden. Und es war so trocken, was könnten dann die Schafe fressen? Tagsüber war es heiß und dann am Abend kühlte das ab und dann zog dann diese feuchte Luft über den Berg und kondensierte auf den Steinen. Und dann gab es ein bisschen Wasser und dann konnte Gras wachsen. Und da mussten die Hirten schauen und da fanden sie dann Gras für ihre Herden und immer mussten sie weiter wandern und weiter wandern durch die Wüste. Und sie konnten nicht in das fruchtbare Land gehen, weil da wären die Bauern sehr sauer, weil die Schafe hätten dann die Ernte vernichtet. Aber sehr viel geschah in dieser 70% Wüstengebiet. So viele Geschichten in der Bibel. Beim Auszug aus Ägypten, da wurde das israelische Volk letztendlich geboren. Ägypten war das Land des Pharaos. Kanaan war das Land, das Gott seinem Volk Israel gibt. Sehr viel Wüste, Gottes eigenes Land. Und das Volk Israel war Gottes Volk in der Wüste Sinai. Ja, die Glaubensväter waren Männer der Wüste. Wir haben Abraham, ein Mann der Wüste. Er war Vater der Völker. Mose, ein Mann der Wüste, war Vater des Glaubens. David, ein Mann der Wüste, war ein Vater nach dem Herzen Gottes. Johannes war ein Mann der Wüste. Er war der Vater der Buße und Umkehr. Und Jesus ist der Vater des Sieges über Sünde und Tod. In der Wüste hat man nichts. Nicht einmal das, was man braucht zum Leben. Oder es gibt Wasser in Unmengen. Manchmal, wenn es regnet, dann zieht das Wasser dann durch den steinigen Berg und kommt dann in die Wüste raus, in Wadis. Und dann sterben Menschen auch und ertrinken. Aber sonst ist es immer sehr trocken. Und es gibt nichts zu trinken und auch nichts zu essen. Und die Menschen dehydrieren. Die Menschen können nicht wirklich da leben. Es ist hart. Und brutal. Wir haben auch alle so hart, brutale Zeiten erlebt. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott ist dort, weil es sein Land ist. Ja. Und als die Israeliten aus Ägypten zogen, ging er mit ihnen. Er war Ursprung. Er war vollkommen, es war uneingeschränkt. Sie zogen weg von dem fruchtbaren Nil und sie waren in die Wüste. Sie hatten nichts, doch sie hatten Gott. Sie hatten Gott und er gibt Leben. Wunderbare Geschenke, wir kennen aus der Geschichte Manna. Jeden Tag Manna, Brot zum Essen und Wasser zum Trinken aus dem Felsen. Jesus ist unser Fels, wir können aus ihm trinken. Und so hatten wir gelesen in Hosea 2, Vers 17. Gott spricht zu Hosea. Ich lese den Vers. Er spricht zu Hosea und er bringt sie in die Wüste und er wird Weinberge geben. Ich lese das. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor, dieses Tal der Ärger, zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen und wird zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Ja, so, das ist ein, oh, danke schön. Das war immer ein großer Traum von jeder Israelit, einen Weinberg zu besitzen. Weil dort könnte man dann im Schatten sitzen, vielleicht unter einem Feigenbaum und einfach, man hätte Frieden. Und um diesen Frieden zu haben, müsste man einige Jahre Frieden haben, bis ein Weinberg wächst oder ein Baum. Und so aber spricht Gott hier, ja, er will ihnen Weinberge geben. Er spricht ihnen Shalom zu, Frieden zu. Das ist so gut, ja. Und es bedeutet wirklich dieser verlängerte Frieden und Wohlstand. Und so, wo wir sind in der Wüste, wo wir es schwer haben, da ist unser Leben in seinem Hand. Ja, wir fragen, ja, was macht er da in die Wüste? Aber er will uns locken, ja. Er will liebevoll mit uns reden, wie Ehepaare liebevolle Worte miteinander reden. Sie flüstern einander liebe Worte zu, nicht laut. Da können wir immer hinhören, was möchte Gott mir heute sagen. In 1. Könige 19, das haben wir aber nicht auf Folie, da liest man über Elia. Und noch ein Prophet, genau das gleiche Situation. Das Volk tanzt auf zwei Hochzeiten. In einer anderen Übersetzung steht, hinkt nicht auf zwei Seiten. Ja, und Elias sagt, entscheide euch, wenn Baal Gott ist, bete ihm an. Und wenn dann, wenn Jahwe Gott ist, bete ihn an. Es ist eine Entscheidung. Ja, und dann gab es diesen tollen Wettbewerb, nicht wahr? Und es war natürlich Jahwe, er nahm das Opfer, trotzdem, dass alles von Wasser war. Er nahm es, das Feuer kam vom Himmel und Gott nahm es und hat bewiesen, er ist Gott. Und das Volk fiel auf die Knie und betete Gott an und erkannte das. Ja, und Elia tötete alle dämonischen Baal-Priester. Aber dann an dem nächsten Tag, als die Isabel, die böse Königin, drohte ihm und sagte, ja, ich werde dich töten. Er flieht einfach und versteckt sich auch in der Wüste unter einem Baum. Und Gott lässt ihn von den Engeln versorgen. Er darf sich ausruhen. Und ja, und dann hat er diesen Ruf. Ja, er sollte zum Berg Sinai kommen, um dort Gott zu treffen. Nun, er ist jetzt erquickt, die Engel haben ihm was zum Essen mitgegeben, er dürfte schlafen. Und trotzdem war das 386 Kilometer entfernt, von wo er war, bis zu den Berg Sinai. So, das war kein kleiner Spaziergang. Tagsüber bei 50 Grad, ja. Und er kommt an. Er hat Durchhaltevermögen, er kommt an. Und Gott spricht, und wir wissen, Gott war nicht in dem Wind, in dem Erdbeben oder in dem Feuer. Und mit diesen Beispielen erinnert Gott an den Auszug aus Ägypten. Ja? In Ägypten war es der Wind, der das Meer teilte. Der Wind kam dann gleichzeitig. Es war ein Erdbeben auf dem Berg Gottes, als Gott zum Volk sprach. Und es gab Feuer an der Spitze des Berges. Aber Gott erinnerte hier mit diesen Worten, ich bin es, der euch führt. Ich habe euch damals rausgeführt. Ich bin es, ich führe euch durch die Wüste. Vergiss nicht, Elia, wer ich bin. Und dann kam er kam nicht in dem Wind und in dem Feuer und in dem Erdbeben, er kam in dieses ganz leise Sausen. Wie wunderbar. Und ja, Elia dürfte sich dann einfach erinnern und erkennen, dass Gott ihn sieht, dass Gott ihn liebt als geliebter Sohn. Und wenn wir in die Wüste sind, dürfen wir auch hinhören und wissen, hören seine Flüstern. Ja? Wir sind seine geliebten Kinder. Wir schauen nicht auf den Wind, wir schauen nicht auf dem Erdbeben, wir schauen nicht auf dem Feuer. Wir schauen und hören auf unseren Gott, der uns so sehr liebt. Er, wie wir gehört haben, er ist König und Schöpfer des Universums. Ja, und er spricht mit einer leise, intime Stimme, um uns zu ermutigen. Elia war wirklich dann sehr ermutigt. Er war so ermutigt und so gestärkt, als er Gottes Stimme hörte, dass er geht mit neuer Kraft zurück und dann bricht sein Gebet die Dürre. 3 Jahre lang hat es nicht geregnet. Ja, und dann beweist er wieder, dass Baal nicht Gott ist, sondern Jahwe ist Gott. Jahwe ist Gott. Er betete und Gott schickte wieder Regen. Und das war der Ende so von einer dämonischen Dynastie von Ahab und Isabel. Sie wurden getötet. In dem hebräischen Buchstaben haben wir 3 Wurzelwörter. Das Wurzelwort für Wüste ist Deba. Das Wort für Wüste ist Midba. Und das Wort für Wort ist Deba. Und die Rabbiner konnten im Zusammenhang mit diesen Wurzeln Worte verstehen. Sie konnten die Zusammenhänge verstehen, dass man geht in die Wüste, um Gottes Wort zu hören und er spricht. Und man ist da in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Er will leiten und führen. Und wir haben den gleichen Ruf, wenn wir in Wüstensituationen sind. Wir sollen und dürfen uns Gott nähern. Er wird uns weiden. Er wird uns zurufen. Er wird uns vorbereiten. Ja. Mose, Abraham, Israel, David, Elia, Johannes und Jesus verbrachten alle Zeit in der Wüste. Und sie wurden für große Werke vorbereitet. Wofür wirst du für Gott vorbereitet? Geh in seine Nähe. Höre auf ihn. Er bereitet schon. Er bereitet ganz bestimmt in dieser Zeit für diese Gemeinde. In Jesaja 40, Vers 3 lesen wir, es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Wir denken oft hier, ja, das war Johannes, der diese Worte aussprechen wurde. Der hat das dann auch gesagt, der hat das auch getan. Prophetisch von Jesaja, der das gesagt hat. Er bahnte den Weg für Jesus. Aber wir können das auch verstehen, dass es Gottes Stimme ist an uns. Ja, er ruft uns. Ja, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten den Weg bahnen. Das ist sehr, sehr wichtig, den Weg zu bahnen für Gott. Jetzt. Wie ist die geistliche Atmosphäre unter uns hier? Und deswegen haben wir Gabriele und Wilfried einen Spaten ausgeliehen. Weil, wenn wir den Weg freibahnen wollen, die Steine aus dem Weg räumen wollen, müssen wir tief graben. Ganz tief. Das ist nicht mein Beispiel, das habe ich geklaut von der Glory Conference, weil ich fand das so gut. Ja. Aber wenn man ausgräbt, ja, das kostet Kraft und man muss ganz tief, tief in die Erde gehen. Ja. Und das ist letztendlich, was wir tun. Wir bahnen den Weg für Gott, indem wir tief graben in uns persönlich hinein, in eine lebendige Beziehung mit ihm. Indem wir das auffrischen mit ihm. Ja. Was muss daraus? Wir müssen es ausräumen, tief graben und ausräumen. Vielleicht ist es einfach, dass wir nicht genügend Zeit mit dem Herrn verbringen. Die Zeit ist so kostbar und die Zeit fliegt uns davon. Und das kann so schnell passieren. Das ist ein Tag und wir haben uns gar nicht wirklich besinnt. Ja, wie ist das mit dem Herrn? Was sagt er mir heute? So, dann müssen wir tief graben und sagen, Herr, hilfe du mir. Das will ich nicht mehr. Ich will, dass du meine erste Priorität bist. Wirklich, dass ich jeden Tag aus deiner Quelle lebe. Und wir sind immer so abgelenkt, nicht wahr? Wir haben, die Handys sind immer schlimm. Wir spenden viel Zeit mit Handys. Es sind nicht nur die jungen Leute, oder? Habt ihr öfter mal Handy in der Hand? Vielleicht. Oder Fernsehen, mit Fernsehen verbringen wir viel Zeit. Manchen ist es mit sozialen Medien, Facebook, all diese Dinge. Ja, einfach diese Dinge. Ja, Beate lacht, aber das macht, du hast kein Handy, Halleluja. Wahrscheinlich verpasst du da gar nichts, dann hast du direkten Draht nach oben. Ja, aber vielleicht ist es, dass wir wirklich dann in die Tiefe graben sollen und den Herrn prüfen sollen. Herr, was ist da im Wege, dass ich nicht weiterkomme? Ja. Und das ist auch für mich persönlich. Ich will so ganz tief graben und alles, was ihm nicht gefällt, ausräumen. Ja. Und es ist dann auch, ja, wir wissen dann auch, Sünde kann das sein. Das muss ich dann nicht nennen. Das wissen wir selber, was das ist. Dass wir das ausräumen. Bei manchen ist es Süchten. Dass wir wirklich vertrauen. Es geht um Vertrauen auf Gott, dass er uns hilft, wenn wir diese Sachen ausräumen wollen. Ob es Alkohol ist oder Zigaretten oder Drogen. Gott hilft. Wir sollten nur auf ihn süchtig sein. Sehnsucht nach ihm haben. Amen. Ich ermutige euch, räume es weg. Es sind Steine, wisst ihr? Wenn wir es nicht wegräumen, es sind Steine, es ist eine Blockade. Wenn ich nicht jeden Tag bei Gott bin, im Gebet oder ihm einfach fragen, es muss nicht immer stundenlang sein, aber wirklich, dass ich diesen Kontakt habe, wenn ich nicht da bin, da ist eine Blockade, es ist wie ein Stein im Weg. Wir müssen die Steine einfach ausgraben, dass eine Freiheit da ist, dass das Wasser fließen kann. Amen. Dass der Heilige Geist fließt. Und ihr als Gottes Kinder, ihr habt den Gottes Geist in euch. Ja, und fließt der Geist Gottes immer? Ich meine, ich frage mich auch, Herr, ich möchte, dass es mehr fließt. Ihr fragt das vielleicht auch. Ich will mehr, dass es mehr fließt. Und dann vielleicht liegt es an dieses Graben, dass wir jetzt Dinge ausgraben müssen, in die Tiefe gehen müssen. Vielleicht im Gespräch mit jemandem, der es dann annimmt in ein Gebet, Seelsorge, Sachen abgeben, sagen, vergib mir, hilf mir jetzt in diesem Bereich. Und Gott wird das tun. Amen. Amen. Danke für den Spaten. Ich hoffe, ihr müsstet das nicht extra so sauber machen. Es kam direkt aus dem Garten, glaube ich. Nein? Wilfried lachte schon. Ja, muss ich mal wieder hier reinkommen. Ja, so diese Wüstenzeiten sind auch gerade Zeiten, wo wir auch graben können. Da graben wir dann oft, weil wir diese Hilfe brauchen. Und wenn wir tief graben, wissen wir, wir werden anders herauskommen, als wir reingegangen sind. Ja? Und das ist auch jeden Tag so. Wenn wir wirklich Zeit mit Gott verbringen, werden wir anders sein, anders werden. Ja, und das brauchen wir, diese Frucht seines Geistes, dass einfach das fließt in uns. Mose sagt in 5. Mose 8, dass Gott hat euch hierher gebracht, um euch Demut zu lehren und euch zu testen, um zu sehen, was in euren Herz ist, um euch zu lehren, dass ihr ihn nie vergessen sollt, weil ihr euch auf ihn verlassen könnt. Das ist, was kommt in diesen Text. Und das ist so wunderbar. Ich dachte, wir lesen das. Das ist dann 5. Mose 8. Habe ich dann auf die Folie. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund wurde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Köpfe Erz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich dafür, nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wow! Und das geht auch für uns, nicht wahr? Das ist wirklich seine Worte für uns. Und John Piper, ein Amerikaner, schrieb, in jedem Moment arbeitet Gott an 1000 Dinge in deinem Leben. Dir sind vielleicht 3 davon bewusst. Und ich denke, so ist das auch. In der trockenen Wüste macht Gott keine Magie. Es gibt keinen einfachen Weg, kein plötzliches Wasser, kein plötzlich coole Brise. Er spricht aber, komm, triff mich in die Wüste, ich möchte zu dir flüstern, dir sagen, wie ich dich liebe, ja, ein Rendezvous mit dir haben, dir einen Weinberg geben, wo du trinken und in Frieden ruhen kannst. Aus deinem Ärger und Zweifel wird eine Tür der Hoffnung werden. Kennst du diese Hilfe? Nimmst du es für dich persönlich in Anspruch? Ja, wenn du es nicht kennst, ganz persönlich, kannst du gerne mit uns reden. An Gott bitten, dass er sich offenbart, in deinem Leben kommt. Und er wird es tun. Und wenn wir keine Kraft haben, wir wissen, Jesus ist der Fels. Er ist das lebendige Wasser. Er fließt, ja, und er schenkt uns ewiges Leben und Kraft. Wir dürfen ermutigt sein. Er bereitet den Weg. Für dich persönlich, für die Gemeinde, er bereitet vor. Und es ist so spannend. Ja? Und ja, das Ergebnis sehen wir noch nicht. Wir denken vielleicht, ich trete auf der Stelle. Aber er bereitet den Weg vor. Und er wird führen. Amen. Amen.